Werkstatt.bbb.de. Digitale Bildung in der Praxis. Das Werkstattgespräch.
Und das ist teilweise dann schon sehr speziell. Sehr speziell und auch dann, dass man dann in der Pause sich dann mal ein neues Blüschen, ein neues Shirt kauft. Also ja, das sind die Nachteile.
Hört sich ja lustig an.
Ja, klar. So. Ja, Storytelling. Im Grunde genommen sind wir zwei schon im Thema.
Sie haben es gehört, unser Thema heute ist das Storytelling. Besonders das Storytelling im digitalen Raum. Ich spreche mit Marlies Prinzing. Sie ist Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln. Und wir wollen heute zwei Dinge herausfinden. Einmal ganz einfach, was ist Storytelling? Geht es da nur um Geschichten? Und zweitens, wie lässt sich dieses Geschichtenerzählen konkret einsetzen? Also wie lässt sich Storytelling zum Beispiel in der Bildungsarbeit einsetzen und wo ist es im Geschichtsunterricht sinnvoll? Frau Prinzing, wir haben unser Gespräch über Storytelling bereits mit einem kurzen Ausschnitt einer Geschichte begonnen. Lassen Sie uns das doch erst einmal fortsetzen.
Nun also, Geschichten liegen und lagen schon immer vor der Haustüre. Ich kann im Grunde genommen einfach die Situation schildern von meinen Studierenden. Die haben im Grunde genommen Geschichten vor der Haustüre. Also ich kann sie rausschicken und wir haben eine Hochschule, die mitten in Köln ist. Die ist am Olivantenhof und das ist also ganz zentral in der Stadt drin. Und beispielsweise ist gegenüber von der Hochschule ein großer neuer Billigeinkaufsmarkt. Das führt zu zweierlei. Da kann man zum Beispiel Studierende der Journalistik hinschicken, um Feature-Geschichten zu machen. Oder sie gehen dort selber hin und kaufen sich dann beispielsweise in der Pause dann auch mal ein neues Blüschen, ein neues Shirt und so weiter. Und das ist im Grunde genommen schon ein Beispiel für Storytelling.
Was macht das Storytelling so spannend? Ist es einerseits das in Anführungszeichen Private, was zum Beispiel Ihre Studenten vor der Hochschule machen, oder liegt darin vielleicht auch eine gewisse Lust an der Sensation der Großen oder Kleinen, die wir so gerne aus dem Leben anderer erfahren? Oder lieben wir Menschen einfach schlicht das Geschichtenerzählen, eine kulturelle Tradition, die ja weit über die Antike hinaus zurückgeht?
Es ist von all diesen Bereichen, die Sie ansprechen, etwas und Sie haben gerade dieses ganz Grundsätzliche ja bereits erwähnt. Menschen haben schon immer Geschichten erzählt. Das ist überhaupt nicht neu. Neu ist eher der Hype, den diese uralte Vermittlungstechnik ausgelöst hat. Ein Auslöser war ein mittlerweile sehr viel zitiertes Erzählstück, das Stück Snowfall, das die New York Times im Dezember 2012 veröffentlicht hat. Das ist eine aufwendige, multimedial erzählte Geschichte über ein Lawinenunglück. Darin kommen Betroffene zu Wort, Fakten rund um Lawinen werden vermittelt, Text, Audio, Video sind online kombiniert und der Leser bestimmt, wie tief er in diese Geschichte eintauchen möchte. Snowfall ist insofern auch ein gutes Beispiel, weil das insbesondere in der Journalismusbranche ganz große Begeisterung ausgelöst hat, auch weil man eben in diese Erzählweise nun endlich eine Chance hineininterpretiert hat, online etwas Besonderes zu produzieren. Und zwar etwas, mit dem sich wieder so richtig gut verdienen lässt. Und eigentlich, wenn ich das noch ergänzen darf, führt uns Snowfall und eben diese, ja, man kann sogar sagen, Lawine multimedialen Storytellings, die dies ausgelöst hat, vor allen Dingen auf wiederum dieses sehr Grundsätzliche zurück. Über Erzählungen kann man Sachverhalte und eben auch ganz komplexe Sachverhalte gut vermitteln. Über Erzählungen kann man Emotionen auch beispielsweise ganz schmerzhafte, ganz beglückende Emotionen gut vermitteln. Und gute Erzählungen, die docken dort an, wo das Erzählpublikum sich befindet.
Wenn ich mir Storytelling heute allerdings im digitalen Raum angucke, dann ist Storytelling in jedem Fall emotional. Und es geht fast immer auch darum, besondere Aufmerksamkeit zu erregen, also Stichwort Sensationen. Da ist es eigentlich egal, ob es um Bewunderung, um Ekel oder um Entsetzen geht. Ein Beispiel dafür ist die Internetseite heftig.co, die ganz auf Storytelling setzt, aber aus meiner Sicht etwas ganz anderes erreicht als das, was Sie uns gerade erzählt haben. Bei diesem Beispiel geht es ausschließlich um die Sensation. Also Kind fällt in Krokodilgehege und wird unverletzt gerettet. Meine Frage ist also, wie echt muss die Geschichte sein und was zählt beim Storytelling? Ist es die Wirkung, ist es die Wahrheit oder ist es am Schluss doch nur die Inszenierung?
Das ist ein ganzer Katalog an Fragen. Also wenn ich jetzt mal ansetze bei dem, was Sie da bezogen auf heftig.co gesagt haben, dann sind wir ja eigentlich im Bereich der Gefahren, die das Storytelling bildet. Und da ist genau das, was solche Plattformen bieten, eines der großen Risiken. Das sind also Geschichten, die vor allen Dingen Show sind. Und das ist nicht nur heftig.co, das ist Like Mac, Storyfilter und so weiter. Die erreichen ja ein unglaublich großes Publikum mit ihren Geschichten, aber im Grunde genommen geht es da überhaupt nicht um das, worum es jetzt beispielsweise im Journalismus geht. Dort entscheidet Kuriosität, dort entscheidet nicht wie im Journalismus die Aktualität, dort entscheidet nicht wie im Journalismus die Relevanz. Das Einzige, was wir zur Kenntnis nehmen müssen aus solchen Plattformen, ist, dass diese Erfolge einem vergegenwärtigen, wie bedeutsam Überschriften sind, wie bedeutsam Einstiege und wie bedeutsam Vorspänne sind. Aber das waren sie eigentlich auch schon immer, nur es wird einem wieder ganz neu bewusst.
Gibt es konkrete Standards für ein sinnvolles Storytelling? Also was muss im Journalismus, aber ebenso in der Wissenschaft oder in der Bildungsarbeit beachtet werden, wenn man zum Beispiel als Geschichtslehrer Storytelling verantwortungsvoll einsetzen möchte?
Die Lust an der Sensation und das traditionelle Geschichtenerzählen, das ist ja immer in Verbindung. Und deshalb ist, wie im Übrigen eigentlich bei jeder Art von Arbeit und insbesondere auch bei der journalistischen Arbeit, aber auch bei der pädagogischen Arbeit, Sie haben den Geschichtsunterricht angesprochen, deshalb ist in all diesen Bereichen immer die Selbstreflexion ein ganz wichtiges Element. Ich muss mich also nicht nur fragen, wie ich etwas erzählen will, ich muss mich auch fragen, warum ich etwas erzählen will. Also ist es, weil ich auf diese Art und Weise irgendwie Show machen will, oder ist es, weil ich auf diese Weise ein relevantes Thema vermitteln will, weil ich auf diese Weise einen Missstand, der offensichtlich geworden ist, vermitteln möchte, oder aber ist es wiederum einfach nur, weil etwas krass ist, weil etwas sensationell ist. Da gibt es im Übrigen ein sehr, wie ich finde, gutes Beispiel, nämlich das amerikanische Gratismagazin Wise, das auch beispielsweise in Deutschland in einschlägigen Läden sehr verbreitet ist und sehr große wirtschaftliche Erfolge erzielt mit sogenanntem Gonzo-Journalismus. Gonzo-Journalismus ist eigentlich eine klassische Variante von Erzähljournalismus, die sehr meinungsstark und sehr ich-bezogen ist und oft aber bewusst die Grenze zur Fiktion überschreitet. Und das bietet das Potenzial, teils wirklich sehr gute, sehr eingängige Geschichten zu erzählen und teils eben genau das Gegenteil. Problem ist eben aus meiner Sicht, und das lässt sich genau an Wise sehr gut zeigen, dass dort krass das Leitmotiv ist. Eine Geschichte muss einfach krass sein, also eben in einer ganz besonderen Weise sensationell, und das ist das, was vor allen Dingen zählt. Und meiner Auffassung nach ist das viel zu wenig für eine gute Geschichte und eben sehr, sehr riskant.
Lassen Sie uns kurz zusammenfassen. Nur plakativ, emotional und direkt zu sein, das sollte Storytelling nicht tun. Mit Geschichten einzulullen, zu überwältigen, ist der falsche Weg.
Es geht ja immer darum, was ich eben auch eingangs gesagt habe, es geht ja immer darum, dass man sich überlegen sollte, will ich ein relevantes Thema vermitteln? Und das heißt eben nicht, dass ich jetzt ausschließlich eine Emotion vermittle oder eben nur eine Dimension, sondern es geht um ein Thema, das hat immer auch Faktenteile, das erfordert immer auch eben einen Zusammenhang herzustellen und nicht jetzt alles auf einen Protagonisten oder auf eine Emotion zu reduzieren.
Das heißt, man sollte durchaus kritisch darüber nachdenken, bevor man das Prinzip Storytelling verwendet. trotzdem eignet es sich ja auch gut für die Wissenschaften. Also egal, ob ich Biologe oder Historiker bin, ich kann ja mit Storytelling meine wissenschaftliche Expertise durchaus auch in der Öffentlichkeit darstellen.
Er sollte das sogar tun. Also das ist sicher eine sehr, sehr sinnvolle Methode, die man wirklich sehr gut einsetzen kann. Aber man muss sich eben im Klaren darüber sein, dass es Risiken gibt, wie übrigens bei allen Methoden, und dass man sich diese Risiken bewusst ist, um sie dann eben auch bewusst vermeiden zu können.
Nochmal nachgefragt, müssen Historiker eventuell Storytelling anders einsetzen, als zum Beispiel Mediziner oder Biologen das tun sollten? Oder gelten letztlich für alle dieselben Qualitätskriterien?
Ja, im Grunde genommen, immer wenn es um die Vermittlung von komplexen Inhalten geht, kann man die über eine illustrierende Geschichte sehr eingängig, sehr klar dann eben vermitteln. Das sind dann die Geschichten, die man sich, nachdem sie erzählt sind, gut merken kann.
Wie sollte der geübte Storyteller, also der Geschichtenerzähler, denn im Idealfall vorgehen?
Da finde ich sehr wichtig, dass das zum einen zwar schon dieser klassische Spannungsbogen ist, eben mit der Expositio, also einem Auftakt, der uns in eine Situation versetzt, der uns mit dem Sachverhalt bekannt macht. Dann werden wir mit einem Problem konfrontiert, es folgen Lösung und Schluss. Aber dieser klassische Spannungsbogen wird jetzt beispielsweise im Journalismus dann noch etwas verändert, indem man eben oft in eine Geschichte hinein erzählt. Also das heißt, man beginnt eine Geschichte und diese Geschichte setzt sich dann sozusagen im Kopf von jemandem fort. Ich könnte es illustrieren am Beispiel von einer Fernsehnachricht. Das hat ein Kollege von mir auch mal durchgespielt. Es gibt eine Fernsehnachricht, die lautet zum Beispiel so: 50 Kilometer östlich der Küste Hongkongs, das muss ich jetzt lesen, ist ein weiteres Schiffsunglück im Gang. Der am Samstag in Brand geratene Tank ist mit 20.000 Tonnen Flüssiggas beladen. An der Küste befindet sich ein Atomkraftwerk. Wenn man so eine Nachricht hört, dann ist man sofort in der Situation, dass auf der einen Seite die Nachricht zwar beim Problem endet, aber jeder von uns spürt, dass er unweigerlich beginnt, sich auszumalen, wie diese Geschichte dann eben weitergeht. Also das heißt, bei uns im Kopf läuft dann durch so eine, in diesem Fall jetzt wirklich unvollständig erzählte Geschichte, ein Film an, den wir uns selber dann zu Ende erzählen. Und daran kann man nochmals illustrieren, wie wichtig das ist, immer dieses Vorstellungsvermögen des Publikums mit einzubinden, wenn man gelingend erzählen will. Und im Digitalen kann man das in ganz besonderer Weise dann einfach ausnützen und diese klassische Heldenreise, wo also der Held von der Geschichte in einen Konflikt gelangt, den er zu bewältigen hat, wird zu einer doppelten Heldenreise. Also man nimmt dann im Grunde genommen auch das Publikum mit auf eine Heldenreise, stößt das Publikum an, dass es selber sich auf eine Heldenreise begibt. Da gibt es im Übrigen ein sehr schönes Beispiel, und zwar eine Webdoku Inside Disaster über das Haiti-Erdbeben. Und da kann ein Mediennutzer sich raussuchen, ob er dieses Geschehen eher aus der Warte des Opfers dieser Katastrophe sehen will oder ob er es aus der Warte des Helfers oder ob er es aus der Warte des Journalisten betrachten will. Und sowas wäre jetzt beispielsweise auch so ein Erzählduktus, den ich mir auch in einem pädagogischen Kontext wirklich sehr gut vorstellen kann. Und das ist auch nochmals eine zusätzliche Herausforderung an die Erzählperspektive, also dass man sich so in einen Nutzer hineinversetzt, dass der wirklich angestachelt werden kann, sich auf so eine Reise zu begeben.
Das heißt, der Wissenschaftler, ob Historiker, Biologe oder Pädagoge, bietet verschiedene Perspektiven eines Ereignisses an.
Ja, und da kann eben derjenige, der dann also Nutzer von so einer Geschichte ist, sich auch selber in verschiedenartige Perspektiven begeben. Und das kann ich eben über das Digitale natürlich technisch ganz einfach möglich machen.
Weil es Bilder gibt, weil wir Text haben, weil wir uns einfach die eine Geschichte auf dem Bildschirm aus verschiedenen Perspektiven anschauen können.
Ja, und weil Interaktion dabei ist, also man kann ja auch selber einen Input geben und so weiter. Also es sind ja nicht nur die drei Elemente, also Text, Audio und Bild, sondern es kommt auch noch ganz stark die Interaktion dazu. Also das ist etwas, das teilweise schon sehr gut bearbeitet wird, wo aber sicher noch einige Luft nach oben drin ist.
Das war Marlies Prinzing, Professorin für Journalistik zum Thema Storytelling. Herzlichen Dank.
Werkstatt.ppb.de. Digitale Bildung in der Praxis. Das Werkstattgespräch.